Deutschlandfunk, Medias Res.
Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Wenn Leute auf ein Wohnheim, in dem praktisch nur Menschen mit Migrationshintergrund leben, wenn die auf ein solches Wohnheim Brandsätze werfen, wie würde man darüber berichten? Würde man von rassistischen Ausschreitungen schreiben oder von halbstarken Jugendlichen, die sich halt nicht im Griff haben, vielleicht weil sie zu viel Alkohol getrunken haben, vielleicht weil sie dort im Osten Deutschlands keine Perspektive haben? Ja, so oder so ähnlich ist Anfang der 90er Jahre berichtet worden, unter anderem über die Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen. Und Sie merken es ja schon, heute würde man das wohl so nicht mehr schreiben. Wie sich die Berichterstattung tatsächlich verändert hat über Rassismus, das schauen wir uns heute an in dieser Sendung. Zuerst aber geht es jetzt gleich um eine Recherche rund um Handydaten und die hat es sicherheitspolitisch in sich. Denn es ist ja so, jeden Tag verraten wir etwas über uns, indem wir im Netz unterwegs sind, meistens über unsere Smartphones. Soweit, so egal, muss man ja fast sagen. So sehr nehmen wir das inzwischen irgendwie hin. Warum das Ganze zu einem Sicherheitsrisiko werden kann, darum geht's jetzt. In einer gemeinsamen Recherche vom Bayerischen Rundfunk und netzpolitik.org haben Journalisten was eigentlich ja ziemlich Simples gemacht. Sie haben Daten gekauft und zwar eine ganze Menge davon. Nur mal eine Zahl, allein 3,6 Milliarden Standortinformationen von Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland. Und wenn ich sage Bürger, dann ist es nur ein Teil des Dramas. Denn darunter befinden sich auch Leute von Militär und Geheimdiensten. Sebastian Meineck von netzpolitik.org war an der Recherche beteiligt und ich habe ihn gefragt vor der Sendung, was haben Sie mit den Daten, die Sie da erworben haben, eigentlich alles rausfinden können?
Ja, es gibt Standortdaten aus praktisch jedem Winkel von Deutschland. Das heißt, Handys in Deutschland werden buchstäblich flächendeckend geortet. Und wir haben hier nur einen kleinen Ausschnitt aus dem globalen Datenhandel sichten können. Und aus den Standortdaten lassen sich Bewegungsprofile bilden. Und diese Profile machen das Leben von Menschen zu einem offenen Buch. Man sieht durch die Häufungen, wo Menschen wahrscheinlich leben, arbeiten, zum Arzt gehen. Und das betrifft auch Menschen, die für den Staat in sicherheitsrelevanten Bereichen arbeiten. Militär, Polizei, Geheimdienste.
Bemerkenswert finde ich, Sie haben das ja tatsächlich unter Ihrer ganz normalen E-Mail-Adresse gemacht, diesen Datensatz gekauft mit der Domain @netzpolitik.org. Da hätte man ja zumindest, sage ich jetzt mal, misstrauisch werden können. Also absolut offenes Visier. Waren Sie überrascht, dass das so einfach war?
Ja, das war verstörend einfach, diese Daten zu bekommen. Allem Anschein nach wurde nicht kritisch überprüft, wer da überhaupt auf der Matte steht. Diese 3,6 Milliarden Standortdaten, das war eine Gratis-Vorschau, die man offenbar so leichtfertig rausgibt wie einen Papierflyer. Ich war aber auch nicht nur überrascht, denn wenige Monate vorher ist einem Kollegen aus den Niederlanden, Erik Vandenberg, eine ziemlich ähnliche Enthüllung gelungen. Und der Dank für den heißen Tipp, dass es dort was zu finden gibt, der gebührt ihm.
Was ist das für ein Unternehmen, bei dem Sie diese Daten erworben haben? Wer steckt dahinter? Können Sie das sagen?
Ja, das ist ein Datenhändler aus den USA, wie es weltweit zig andere Datenhändler gibt. Hunderte Unternehmen kaufen und sammeln Daten, unter anderem aus Handy-Apps, angeblich nur für Werbezwecke. Die Daten werden zusammengerührt, angereichert und weiterverkauft. Was dieses eine Unternehmen aber von den anderen unterscheidet, es war zu unserem Glück unvorsichtig genug, uns als JournalistInnen so einen Einblick zu gewähren. Und dadurch konnten wir erstmals für Deutschland aufdecken, wie detailliert diese Überwachung ist.
Ich bin leider so neugierig, muss einmal fragen, wie viel muss ich bezahlen für so einen Datensatz mit 3,6 Milliarden Standortdaten?
Den Datensatz haben wir als eine kostenlose Vorschau erhalten. Wenn man Geld ausgeben möchte, dann kann man ein Monatsabo abschließen. Das ist die eigentlich wertvolle Ware. Dann fließen Echtzeitdaten nahezu in Echtzeit und dann muss man etwa 14.000 US-Dollar auf den Tisch legen.
Jetzt sind wir im Prinzip ja daran gewöhnt, dass wir mit einem oder zwei Klicks ziemlich viel preisgeben über uns. Eigentlich den ganzen Tag, die ganze Woche, das ganze Jahr über. Warum sind diese Daten konkret jetzt tatsächlich so gefährlich, auch sicherheitspolitisch gefährlich?
Ja, wir reden hier nicht nur von ein paar Standorten, von ein paar Pechvögeln oder von Leuten, denen gezielt Spionagesoftware aufs Telefon gespielt wurde. Das sind die Bewegungsprofile von potenziell Millionen Menschen, flächendeckend. Und die haben wir ohne nähere Prüfung kostenlos hinterhergeworfen bekommen. Das ist gefährlich. Auch feindlich gesinnte Geheimdienste dürfen sich dafür interessieren. Stichwort Spionage oder Sabotage. Eigentlich ist ja eine Observierung von Zielpersonen ziemlich teuer und erfordert Personal. Hier erfordert das ein paar tausend US-Dollar. Das haben natürlich solche Akteure ganz einfach zur Verfügung. Und es ist auch gefährlich für Menschen, die gestalkt und bedroht werden, sei das von Ex-Partnerinnen oder Einbrecherinnen. Es ist gefährlich für Minderheiten, die verfolgt werden. So Daten können verraten, wer war auf welcher Demo, wer war zu Besuch in einem queeren Club oder in einem Bordell oder einer Abtreibungsklinik. Solche Erkenntnisse können manche Menschen erpressbar machen. Und in manchen Staaten wird man dafür verfolgt.
Jetzt konnten Sie herausfinden, die Namen, teilweise auch den Wohnort von Menschen, denen diese Daten eigentlich gehören. Und dann haben Sie die auch kontaktiert. Und ich kann mir vorstellen, die waren, ich sage jetzt mal, not amused. Wie haben die reagiert?
Die Reaktionen waren verschieden, aber eine Gemeinsamkeit gab es. Die Leute waren überrascht, dass wir sie gefunden haben. Das hätten die sich nicht gedacht. Und einige waren meiner Meinung nach auch spürbar eingeschüchtert. Das ist einfach bedrohlich, wenn sich jemand meldet und sagt, ich habe ihr Bewegungsprofil im Internet gefunden. Selbst wenn man sich als seriöser und netter Journalist zu erkennen gibt. Ich habe das erlebt, dass mir das jemand schlicht nicht glauben wollte und mich für einen Betrüger gehalten hat. Und ich weiß bis heute nicht, ob ich die Person davon überzeugen konnte, dass ich wirklich nur Journalist bin.
Ein großer Datensatz, mit dem sich umfassende Bewegungsprofile erstellen lassen und das auch über Menschen, die für Militär und Geheimdienste arbeiten. Und der war offenbar ziemlich leicht zu bekommen, hat mir Sebastian Meineck erzählt von Netzpolitik.org, der an der Recherche beteiligt war. Und übrigens, wenn Sie wissen wollen, ob Ihre Daten von zumindest diesem Datenpaket betroffen sind, auf Netzpolitik.org, da gibt es ein kleines Tool, da können Sie es nachprüfen. Wie es so steht um das schleichende Ende der Pressefreiheit in Russland, da berichten wir in dieser Sendung ja regelmäßig drüber, wenn wieder mal eine Zeitung oder eine Internetseite dicht gemacht wird. Vorige Woche war es etwa die englischsprachige Moscow Times. Und es trifft auch viele soziale Medien, die ihren Sitz nicht in Russland haben und die dann eben in Russland nicht mehr zugänglich sind. Zumindest nicht ohne technische Tricks, Stichwort VPN. Was bislang noch zugänglich ist, ist YouTube. Wie gesagt, bislang, denn natürlich, die Befürchtung liegt ja auch nahe, dass auch da demnächst in Russland der Stecker gezogen wird. Und für diese Befürchtungen gibt es aktuell mal wieder neue Nahrung. Welche das sind? Stefan Lack hat die Antwort.
Immer langsamer funktionierte YouTube in den vergangenen Wochen. Sogar Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sah sich genötigt, darauf einzugehen. Auf die Frage eines Journalisten, ob YouTube in Russland eingeschränkt werden solle, sagte er:
Solche Pläne hat es nicht gegeben. Allerdings gibt es offizielle Erklärungen der Firmen dieser Branche, dass es Probleme mit der technischen Infrastruktur gibt, bei der seit über 2 Jahren keine Updates mehr vorgenommen wurden. Andere Erklärungen gibt es dafür nicht.
Doch die Diskussion unter russischen Medienschaffenden geht weiter. Vor allem unabhängige in Russland verbotene Sender wie der Telekanal Dosht, der aus dem Ausland operiert, sind in Sorge, dass YouTube als Verbreitungskanal zukünftig wegfallen könnte. Dmitri Varlamov ist freier Journalist aus Moskau und lebt mittlerweile in Deutschland im Exil. Er hat früher unter anderem auch für Dosht gearbeitet.
Und wenn es wirklich ein Verbot gibt, wird es fast alle Medien betreffen, die aus dem Ausland operieren. Natürlich wird es hier keine Ausnahme für einige Medien wie Dosht TV oder andere Fernsehsender geben, die gezwungen sind, ausschließlich im Videoformat zu arbeiten.
Dies könne manche Sender sehr hart treffen. Allerdings sei der Schritt, YouTube zu sperren, für den Kreml auch heikel. YouTube hat über 100 Millionen Nutzer in Russland. Nur ein Bruchteil davon bezieht darüber unabhängige Informationen, etwa über den Krieg in der Ukraine. Für die allermeisten ist es einfach nur ein Unterhaltungsmedium. Die Mischung des Angebots mache es so schwierig, es einfach zu verbieten.
Die Staatsmacht befürchtet nun offenbar, dass 92% der Menschen, die YouTube für andere Zwecke als politische Informationen nutzen, darunter leiden werden, wenn eine so große Plattform gesperrt wird.
So die Einschätzung von Varlamov. Außerdem sei YouTube bislang nicht als das Medium in Erscheinung getreten, das einschneidende politische Veränderungen forciert habe. Und der freie Journalist weist auch darauf hin, dass es tatsächlich technische Probleme geben könne.
Natürlich will Google kein neues Geld in Russland investieren. Es kann auch keine neue Ausrüstung dorthin bringen, da dies Material ist, das unter die Sanktionen fällt. Deshalb gibt es in der Tat technisch bedingt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die Ausrüstung, die für die Beschleunigung des Services nötig wäre, in Russland nicht mehr funktionieren wird.
Im Übrigen gäbe es für die User auch immer technische Möglichkeiten, die Sperrungen zu umgehen, etwa VPN-Tunnel zu verwenden. Dies habe das Beispiel von Instagram gezeigt, das schon kurz nach Kriegsbeginn gesperrt wurde.
Und ich habe mir die Statistiken über die Anzahl der Aufrufe bekannter Blogger angesehen. Und sie zeigen, dass die Aufrufe nach der Sperrung im Frühjahr 2020 zunächst um die Hälfte gesunken sind. Und jetzt, seit Ende letzten Jahres, haben sie fast wieder das Vorkriegsniveau erreicht.
Das Rätselraten darüber, wie viele Schlupflöcher für unabhängige Informationen in Russland noch bleiben, dürfte jedoch weitergehen. Zuletzt hatte auch der Messenger-Dienst WhatsApp deutlich langsamer funktioniert. Kreml-Sprecher Peskow sagte dazu:
Nein, davon weiß ich nichts. Diese Maßnahmen stehen wahrscheinlich im Zusammenhang mit der Terrorismusbekämpfung. Aber es gibt keine Verlangsamung. Wir haben keine solchen Informationen.
Noch ist YouTube in Russland zugänglich. Warum Spekulationen über ein baldiges Aus für diese Plattform wieder zunehmen? Stefan Lack hat darüber berichtet. Das Ausmaß und die Ursachen von Rassismus in Deutschland feststellen, das ist Ziel des Nationalen Diskriminierung und Rassismusmonitors. Der wird erstellt vom Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung. Und in einem aktuellen Fokusbericht hat man sich einen Bereich da sehr genau jetzt angeschaut. Wie wird Rassismus verhandelt in der Berichterstattung? Dafür hat man rund 42.000 Artikel ausgewertet aus drei überregionalen Tageszeitungen, nämlich Süddeutsche Zeitung, FAZ und TAZ. Und das über einen Zeitraum von etwa drei Jahrzehnten, nämlich von 1990 bis 2021. Da wurde aber jetzt neben diesem sehr großen Textkorpus bei vier Ereignissen genauer hingeschaut, nämlich die Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen 1992, den Brandanschlag in Solingen 93, die NSU-Mordserie und den Anschlag in Hanau 2020. Und darüber habe ich als erstes gesprochen mit Sünje Pasch-Kohlberg, die an dieser Studie federführend mitgearbeitet hat. Frau Pasch-Kohlberg, an diesen vier rassistischen Vorfällen wollen wir es jetzt mal konkret festmachen. Wie hat sich die Berichterstattung verändert über Rassismus in den vergangenen drei Jahrzehnten?
Ja, also was ich in dieser tiefen Analyse einerseits festgestellt habe, ist, dass wir sozusagen in dieser Zeitentwicklung so eine gewisse Diskursöffnung festgestellt haben. Also die Debatte ist breiter geworden und auch kritischer. Also im Zeitverlauf haben wir festgestellt, dass es so Platz gibt, Raum gibt in der Berichterstattung für so kritische Selbstreflexion. Kritische Stellungnahmen sind häufiger geworden. Relativierende Aussagen in Bezug auf Rassismus, zum Beispiel von politischen Akteuren, wird im Zeitverlauf von den Journalisten viel kritischer eingeordnet. Und es gibt auch mehr Raum für gesellschaftliche Metakritik. Also zum Beispiel wird am Ende des Beobachtungszeitraums eingefordert, sozusagen in der Berichterstattung Rassismus auch ganz explizit beim Namen zu benennen und nicht so zu umschreiben oder der Diskussion so auszuweichen durch so ausweichende, relativierende Begriffe. Das ist sozusagen ein Punkt. Es gibt auch mehr Platz für die Betroffenensicht, wobei auch gegen Ende so behördliche Quellen in der Berichterstattung und ja politische Quellen immer noch dominieren.
Aber das heißt, dass eine Formulierung in der Berichterstattung über rassistische Ausschreitungen wie Halbstarke oder Rowdies oder betrunkene Jugendliche, die wird es so wahrscheinlich nicht mehr geben, oder doch?
Ja, genau. Also ich habe mir ja in dieser tiefen Analyse tatsächlich nur Artikel aus der Süddeutschen Zeitung angeschaut. Und da habe ich das schon festgestellt, dass bestimmte Dinge, die am Anfang noch sagbar waren, gegen Ende des Untersuchungszeitraumes, das habe ich dann gar nicht mehr gefunden. Gleichwohl habe ich ja in einer Fußnote auch nochmal sozusagen aufgemacht, dass eben auch nach Hanau in anderen Medien allerdings auch wieder so Täter-Opfer-Umkehr stattgefunden hat. Ne? Also ich habe da ja die Beispiele genannt, wo es dann auf Bild.tv ja so Spekulationen gab, dass es die Mafia war oder eben so das Milieu. Also so eine diese Täter-Opfer-Umkehr, die ja auch ganz typisch war für die Berichterstattung über die NSU-Mordserie. Oder wir hatten ein Beispiel, das wurde dann relativ schnell, glaube ich, wieder auch offline gestellt. Aber das gibt es auch sozusagen jetzt in den letzten Jahren, haben wir das schon auch noch beobachtet. Allerdings jetzt nicht in dem Medium, was ich mir da ganz spezifisch angeschaut habe.
Jetzt ist ja der Attentäter von Hanau, jetzt haben Sie ja Hanau gerade auch schon angesprochen, das war, so wurde es auch berichtet, ein fanatischer Rassist. Gleichzeitig litt er unter paranoiden Wahnvorstellungen, worüber auch berichtet wurde. Und wenn ich das richtig verstehe, in Ihrem Bericht kritisieren Sie das auch, weil es den Rassismus eben nicht nur im Täter, sondern auch in der Gesellschaft relativiert. Da habe ich mich aber gefragt, kann denn die Alternative sein, die psychische Krankheit eines Täters nicht zu erwähnen? Weil da machen sich Medien ja auch angreifbar, wenn man nicht das ganze Bild liefert.
Ja, nee, den Punkt sehe ich schon. Also ich glaube, das wäre genau die Herangehensweise, dass man sagt, sozusagen das Gesamtbild aufzumachen und das Gesamtbild zu zeichnen. Ne? Dass es eben vielleicht einerseits diese individuellen Erklärungsansätze gab, aber darüber hinaus eben auch die gesellschaftlichen. Und ich denke, das ist halt einfach wichtig, das nicht aus den Augen zu verlieren. Weil ansonsten findet halt sowas statt, was ich ja auch versuche in dem Bericht herauszuarbeiten, dass der Diskurs so selbstentlastend wird. Ne? Also dass man zwar Rassismus irgendwie bespricht und das benennt, aber gleichzeitig sozusagen sich als Gesellschaft selbst erzählt, es betrifft halt mich nicht oder uns als politische Mitte, als Menschen, die nicht irgendwie fanatisch, extremistisch und dazu dann gleich noch irgendwie psychisch gestört sind. Wir müssen uns nicht die Frage stellen, was wir eigentlich damit zu tun haben. Also der Appell ist nicht, sowas nicht zu berichten, wenn jetzt da so eine Störung vorlag. Aber dass man sozusagen gleichzeitig die Kontinuität von rassistischer Gewalt, die es ja eben in Deutschland auch gibt, auch nochmal betont und eben auch die gesamtgesellschaftliche Herausforderung und auch so die gesellschaftlichen Verstrickungen von allen sozusagen in diesem Gesamtzusammenhang Rassismus sozusagen auch noch betont.
Jetzt ist ja auffällig an Ihrem Bericht, dass Sie sich bei dem ganzen Textkorpus, den Sie da analysiert haben, auf 3 Printmedien beschränkt haben. Taz, ja. Süddeutsche Zeitung und FAZ. Aber können die tatsächlich, ich sag jetzt mal, pars pro toto stehen, wenn jetzt zum Beispiel so ein sehr reichweitenstarkes Medium wie die Bild-Zeitung nicht darunter ist?
Ja, also es ist natürlich immer eine Herausforderung, eine Stichprobe zu ziehen, wenn man so Medienanalysen macht, ne? Weil die Medienlandschaft ist sehr divers und es ist ja auch immer eine Ressourcenfrage. Also es geht natürlich die Zeitfrage, aber wir haben jetzt in dem Fall ja auch die Nutzungslizenzen eingekauft, also es ist auch einfach quasi eine monetäre Ressourcenfrage. Und dann ist es halt immer die Frage, wie baut man sich jetzt klug so ein Sample zusammen? Was halt häufig gemacht wird, ist, sich eben sogenannte Leitmedien anzuschauen. Das haben wir jetzt in dem Fall auch gemacht. Also das sind einfach Medien, von denen auch belegt ist in der Kommunikationswissenschaft, dass es zum Beispiel Medien sind, die sehr viele Journalistinnen auch selber nutzen. Auch viele PolitikerInnen haben sozusagen in entscheidenden Eliten, ich mag das Wort nicht so gerne, aber einfach eine hohe Reichweite, werden da viel gelesen und sind irgendwie deshalb auch unter anderem deshalb so ein guter Proxy für, ich sag mal, so einen Diskurs innerhalb der etablierten redaktionellen Massenmedien.
Wie wird über Rassismus geschrieben in deutschen Medien? Darüber habe ich gesprochen mit Sünje Pasch-Kohlberg, die sich das über einen Zeitraum von über 3 Jahrzehnten angeschaut hat. Schon ziemlich lange gilt ja dieser Satz, in Buchhandlungen wird viel gemordet. Wobei man Buchhandlungen ganz gut auch ersetzen kann durch ARD und ZDF. Und seit einiger Zeit kann man ja auch genauso gut sagen, auch in Audiotheken geht es in Sachen Mord ganz ordentlich zur Sache. Natürlich weniger fiktiv, sondern da oft real unter diesem schönen Label True Crime. Und innerhalb der Faszination für Mord und Totschlag sind die Serienmorde offenbar nochmal ganz besonders interessant. Soweit, so bekannt. Allerdings eine Form von True Crime, die wird in Medien ziemlich konsequent vernachlässigt, obwohl gerade da in erschreckender Serie gemordet wird. Das meint zumindest unser Kolumnist in dieser Woche.
Medias Res. Die Meinung von Matthias Dell.
Die mediale Faszination für Verbrechen ist groß. In Mediatheken und Streamingdiensten gehört die Rubrik True Crime zum Standard, weil die Geschichten von Mord und Totschlag einen eigenartigen Grusel versprechen. Serienmorde sind dabei besonders interessant, weil die Struktur dieser Verbrechen ideal zu den medialen Gesetzmäßigkeiten passt. Einerseits zur Erscheinungsweise von Tageszeitungen oder Fernsehsendungen, die wiederkehrend über ähnlich gelagerte, also schon bekannte Verbrechen berichten können. Und andererseits zur True-Crime-Serie. Die kann mit Abstand, wenn der Fall gelöst ist, das Archivmaterial aus Zeitungen und Fernsehen entlang der einzelnen Taten über mehrere Folgen erzählen. Bei einer anderen Form von True-Crime tun sich Medien dagegen schwer. Und das, obwohl es sich auch hier um serielle Tötungen handelt. Die Rede ist von Femiziden. Ein Begriff, den es seit fast 50 Jahren gibt, der aber erst in den letzten Jahren ins medial vermittelte gesellschaftliche Bewusstsein Einzug gefunden hat. Femizid meint die tödliche Form von geschlechtsbezogener Gewalt. Ein Ehemann oder Ex-Partner bringt seine Frau oder Ex-Freundin um, weil die nicht seinen Vorstellungen von Weiblichkeit entspricht. Weil sie erfolgreicher oder unabhängiger ist, weil sie sich trennen will, getrennt hat. Es gibt auch Männer, die durch Partnerschaftsgewalt sterben. Für das Jahr 2023 wurden in Deutschland 24 solcher Taten offiziell erfasst. Die Zahl der Femizide ist fast 7-mal so hoch. 155 Morde in einem Jahr. Fast an jedem zweiten Tag wird eine Frau von ihrem Mann oder Ex-Partner umgebracht. Und das geht seit Jahren so. Und trotzdem gibt es keinen Brennpunkt, keine riesigen Seite-1-Schlagzeilen, keine dringenden Handlungsanweisungen in Richtung Politik. Das hat zum einen damit zu tun, dass Femizide von Medien als solche häufig gar nicht beschrieben werden. Obwohl das gesellschaftliche Bewusstsein für Partnerschaftsgewalt gestiegen ist, findet mehr dieser Verbrechen, wer Beziehungstat googelt oder Familiendrama. Der Femizid wird so zum Schicksalsschlag. Passiert halt wie ein Verkehrsunfall. Zum anderen wird fast jeder Femizid von einem anderen Täter verübt. Man stelle sich vor, was medial in Deutschland los wäre, wenn ein Serienmörder binnen eines Jahres 155 Taten nach dem immer gleichen Muster begehen würde. So aber bleiben Femizide lokale Einzelfälle. Ein wenig mehr Berichterstattung gibt es, wenn, wie vergangenen Freitag, in Gelsenkirchen, Landsberg am Lech und im österreichischen Graz an einem einzelnen Tag also drei Frauen durch Partnerschaftsgewalt sterben. Oder vier Frauen binnen eines Monats wie in Berlin zu Beginn dieses Sommers. Was aber die mediale Wahrnehmung und politische Bekämpfung von tödlicher Partnerschaftsgewalt am schwersten macht, ist die Erklärung für die Taten. Wenn nicht weiße, nach Deutschland eingewanderte Männer Frauen töten, dann ist der mediale Aufschrei vor allem auf dem Boulevard groß. Dann gibt es rassistische Zuschreibungen, wird von falscher Ehre und fremder Kultur geschrieben und von der Politik eine Verschärfung von Gesetzen verlangt. Nun bringen aber auch weiße deutsche Männer ihre Partnerinnen um. Menschen also, die man nicht ausweisen kann. Eine naheliegende Erklärung dafür ist: Sie tun das, weil sie ein zweifelhaftes Verständnis von Geschlechterrollen haben, also auch von sich als Mann. Um das zu problematisieren, müsste man über die immer noch patriarchale Kultur in Deutschland nachdenken. Und das macht die Wahrnehmung von Femiziden so schwer, weil diese patriarchale Kultur eben auch Politik, Polizei und Justiz prägt. Und die Medien.
Die Medias Res-Kolumne heute von Matthias Dell. Und das war's für heute mit Medias Res. Hier gibt's gleich die Nachrichten und dann im Anschluss den Büchermarkt. Da ist heute Sigrid Brinkmann am Start. Ich sage danke fürs Zuhören. Mein Name ist Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie's gut.